ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Auch heute gibt es hier Musik des Köthner Bach zu hören. Allerdings außergewöhnlicherweise mal in italienischer Sprache, die Kantate Amore Traditore.
Amore traditore, amore traditore, tu non m'inganni più. Amore traditore, tu non m'inganni più. Amore traditore, tu non m'inganni più. No, no, tu non.
Ja, das ist eine echte Rarität bei Johann Sebastian Bach, denn es gibt nur ganze 2 Kompositionen von ihm auf italienische Texte. Diese, die wir heute hier betrachten, und dann noch das Stück Non sa che sia dolore. Michael, was schließen wir denn draus? Konnte Bach kein Italienisch oder gab es für ihn einfach keinen Grund, italienische Verse zu vertonen? Andere haben das ja doch deutlich mehr getan.
Na, liebster Bernhard, also ich glaube sowohl als auch. Also zum einen, tatsächlich hat sich's für ihn nicht ergeben, häufiger italienische Texte vertonen zu müssen. Ja, ich meine, protestantische Kirchenmusik, das war in Leipzig so sein Hauptjob, da fiel das nicht an. Ob da im Collegium Musicum, ab 1729 trat er da ja auf, viele italienische Werke erklangen, wissen wir nicht genau. Wir können nachweisen, die eine oder andere Händel-Kantate auch tatsächlich auf Italienisch. Aber Bach selber, das, was er da fürs Collegium Musicum nachweislich komponiert hat, sind deutsche Texte, sicherlich auch, weil er an sein deutsches Publikum gedacht hat. Man kriegt das ja auch so mit bei der zeitgenössischen Barockoper in Hamburg, auch in Leipzig. Leipzig hatte bis 1720 ein öffentliches Opernhaus. Da hat man immer mal so italienischsprachige Arien drin, weil man damals schon spürte, ach, das klingt irgendwie schöner, wenn die italienisch singen, als eben unsere deutschen Worte mit diesen harten Konsonanten. Aber ich glaube, bei den meisten scheiterte es dann daran, wirklich zu verstehen, was da gesungen wird. Und ich glaube auch, man kann aus diesen wenigen Werktiteln, die man auch hat von Bach, die er mal bewusst italienisch verfasst hat, gerade in jungen Jahren, ableiten, dass er selbst sich vielleicht damit so gern ein bisschen brüsten wollte, aber da sind oft ganz schön krasse grammatikalische Fehler drin. Also ich denke, dass sein Italienisch nicht viel besser war als sein Latein. Aber auf der anderen Seite ist natürlich reizvoll, vielleicht fand er sich auch mal mit dieser Sprache kompositorisch auseinandersetzen zu müssen, weil einfach viele der führenden Komponisten Europas Italienisch komponiert haben. Und natürlich hat ein Händel seine Opern, jedenfalls nach der ganz frühen Hamburger Zeit, allesamt auf der Basis von italienischen Libretti komponiert. Die Dresdner Hofoper, die Bach von Leipzig aus verfolgt hat, Hasse und Konsorten, auch in der Regel italienische Texte, aber für ihn selbst hat sich's leider nicht ergeben.
Überhaupt, Bach und Italien, das ist ein weites Feld. Er war nie dort. Ich könnte mir vorstellen, er wäre gern dort gewesen, denn im Gedanken war er dann doch viel dort, weil er sich immer bemüht hat um die aktuelle Musik, die aus Italien kam und auch sehr viel davon profitiert hat. Wie würdest du das einschätzen, in kurzen Worten, diese Beziehung Bach zu Italien?
Na, offensichtlich war es ihm ja wichtig, so eine Art Dauerabo zu haben auf die neueste italienische Musik. Wir können das schon nachweisen in ganz früher Zeit, als er noch Schüler war von seinem großen Bruder in Ortruf. In diesen beiden Anthologien, die wir von dem Johann Christoph Bach Klaviermusik haben, ist viel zeitgenössische italienische Tastenmusik drin. Das sind ja nicht immer Italiener, die wirklich in Italien gewirkt haben, sondern eben auch an den Höfen in Wien oder in München. Dann ganz berühmt natürlich in Weimar, er bekommt diesen Kontakt mit Vivaldis Opus 3, also dieser gewissermaßen Neudefinition des Solokonzerts. Und er verinnerlicht das ganz schnell und webt das bei Vivaldi Erlernte irgendwie in seinen eigenen Stil hinein. Und das lässt sich wirklich zeitlebens verfolgen. Also noch in den 1740er Jahren ist er Bach wild darauf, dieses sagenumwobene, ganz Europa beeindruckende Stabat Mater von Pergolesi, der leider viel zu früh gestorben ist, zu bekommen. Und um dieses Werk in Leipzig aufführen zu können, im Gottesdienst, wo einfach Marias Schmerzensgesang keine Chance hatte, schreibt er ja extra einen deutschen Text runter, aber ihm ging es um die Musik. Und ich glaube wirklich, wie du es schon angedeutet hast, auch wenn er nicht viel gereist ist, in seiner Komponierstube war er ganz oft tief in Italien und hat das alles in sich aufgesogen. Genauso übrigens auch, wie er zeitlebens verfolgt hat, was in Frankreich so musikalisch los ist. Und letztlich ist er auch nur dadurch der Bach geworden, für den wir ihn heute so lieben. Einer, der eben musikalisch ein absoluter Kosmopolit ist, der all diese stilistischen Einflüsse verbindet mit seinem brillanten musikalischen Handwerk. Ja, und er ist auf diese Weise natürlich eben auch ein Vertreter dieses vermischten Geschmacks, für den seine Komponistengeneration hier in Deutschland bekannt war. Es ist ja nicht nur er, sondern auch ein Telemann hat zeitlebens die europäische Musik nicht nur studiert, sondern inhaliert, sie imitiert und ist dadurch auch irgendwie zu seinem eigenen Stil gelangt, der all diese Einflüsse irgendwie aufbereitet, verarbeitet.
In italienischer Sprache von ihm gibt's also nur ganz wenig, aber den Stil hat er viel übernommen. Schauen wir mal auf diese Kantate, die wir heute hier in den Mittelpunkt gestellt haben, unseres Podcasts. Amore Traditore. Michael, das ist quellenmäßig recht schwer zu fassen, das Stück. Kann man sie irgendwie datieren oder nicht?
Naja, es ist hier noch ein bisschen krasser als jetzt bei Weichet nur betrübte Schatten, wo wir auch keine Originalquelle haben, aber immerhin eine aus dem Jahr 1730. Ich glaube, im Augenblick ist es so, dass die älteste Quelle, die wir überliefert haben zu Amore Traditore, eine Abschrift ist aus dem Jahr 1838 von dem Wiener Musikaliensammler Alois Fuchs. Allerdings haben wir Dokumente, die klar besagen, dass die indirekte Vorlage für seine Quelle offenbar ein Band mit Kantaten gewesen ist, wo irgendwie das Jahr 1716 drauf stand, wobei nicht klar ist, ob sich das jetzt auf unsere Kantate bezieht. Da sollen anscheinend noch Stücke von Heinichen, also dem Dresdner Hofkapellmeister Johann David Heinichen, von Francesco Conti, von dem Köthener Hofmusikus Lienicke und von Georg Philipp Telemann drin gewesen sein, in einem Notenkatalog von Breitkopf. Hier in Leipzig taucht auch 1765 das Inzipit unserer Kantate auf, auch Bach zugeschrieben. Also mit anderen Worten, da gab es schon frühere Quellen, die sind nur irgendwie verloren gegangen. Und zum Glück hat sich jetzt eben noch diese Abschrift von Alois Fuchs erhalten. Das alles hilft uns trotzdem auch bei einer zentralen Fragestellung zu dieser Kantate nicht so richtig weiter. Wenn wir das Stück gleich hören werden, merken wir nicht nur, die Sprache fällt aus dem Rahmen für Werke Bachs, sondern auch musikalisch ist sehr eigenartig. Und deswegen gibt es einfach eine große Frage hinsichtlich der Authentizität.
Und können wir es irgendwie zeitlich festmachen im Lebenslauf von Johann Sebastian Bach? Ich hatte ja Köthen schon mal ins Spiel gebracht. Ja,
also alle Bach-Forscher sind sich im Augenblick einig, wenn es Bach ist, gehört irgendwie nach Köthen. Das würde auch dazu passen, dass eben dieser Kontext mit einem Band, der auch so Musik offensichtlich aus den 1710er Jahren enthalten hat, da irgendwie überliefert war, auch wenn das Jahr 1716, wenn das wirklich so stimmt, eigentlich zu früh wäre für Köthen. Da ist er ja noch nicht von Weimar nach Köthen gewechselt. Was auch für Köthen spräche, ist erstmal die wirklich hohe Virtuosität, die sehr kammermusikalische Gestalt, eine echte Kantata im Sinne von nur aus Arien und Rezitativen bestehend, also in dem Fall sogar nur aus einer Arie, einem Rezitativ und noch einer Arie bestehend. Und es gibt eine gewisse Parallele, auch wenn es jetzt musikalisch dann wieder nicht so richtig hinhaut. Bachs Vorgänger am Köthener Hof war ein gewisser August Reinhard Stricker. Und der hat im Jahr 1715 6 italienische Kantaten drucken lassen. Die haben allerdings, anders als jetzt Amore Traditore, neben einem Solosänger und dem Generalbass immer noch ein Melodieinstrument, Oboe oder Violine.
Also, wir wissen es nicht so ganz genau und es bleibt auch in Zukunft noch so ein bisschen unklar, was diese Kantate anbetrifft. Nähern wir uns aber doch mal dem Stück über den Text. Da war lange unklar, man hat viel diskutiert und dann gab es doch inzwischen eine Aufklärung, wo dieser Text möglicherweise herkommt.
Ja, den hat man tatsächlich wiedergefunden, also jedenfalls signifikante Textparallelen in einer Kantate von Francesco Nicola Fago. Das ist ein Komponist, der in Neapel sesshaft war, 1745 gestorben, 1677 geboren. Und der Schlusssatz unserer Kantate, also der Text dieses Schlusssatzes, der taucht witzigerweise auch auf, ganz isoliert, in einem Libretto einer Oper von Reinhard Kaiser für die Hamburger Gänsemarktoper, komponiert 1726, L'Inganno Fedele. Und wie das nun passiert ist, ist auch ein großes Rätsel. Das ist tatsächlich ganz interessant, wenn man sich so deutsche Opernlibretti anschaut. In den 1710er, 20er Jahren war es total schick, in deutsche Opernlibretti immer mal italienische Arientexte einzuflechten. Und wenn man der Herkunft dieser Texte auf den Grund geht, stellt man oft genug fest, Die wurden wild zusammengesucht, auch aus anderen, dann italienischen Opernlibretti, aus Venedig oder aus Rom oder aus Neapel oder Mailand. Oder auch mal wirklich aus ganz entlegenen Quellen. Nicht zuletzt vielleicht deshalb, weil sich die deutschen Librettisten alle nicht getraut haben, selber italienische Arienverse zu dichten. Also das heißt vor allem, der Text ist irgendwie in der Welt, irgendwie zugänglich. Wie der jetzt nur an den Bach gelangt ist und was es eben mit den ganzen Aufführungsumständen auf sich hatte, wie wir uns das vorstellen müssen, haben wir absolut keine spezifische Kenntnis.
Amore traditore, so beginnt's. Worum geht's in dem Text oder ist das eigentlich gar nicht so wichtig?
Naja, ich glaube, es geht um einen Menschen, der schlichtweg fertig ist mit der Liebe. Der hat keinen Bock mehr. Der hat einfach mehrere Enttäuschungen erlebt. Und ich lese mal einfach nur zur ersten Arie die deutsche Übersetzung vor. Verräter der Liebe, nicht mehr täuschst du mich. Keine will ich nicht mehr. Will keinen Kummer, keinen Schmerz, kein Beileid und keine Knechtschaft.
Ja, aber ganz schön theatralisch also, vorgelesen.
Jetzt mal im Sinne von Trapattoni, ich habe fertig.
Da haben wir das auch geklärt, sehr schön. Mehr müssen wir zum Inhalt erstmal nicht sagen. Schön, dass das so schnell ging. Musikalisch, du hast es schon gesagt, eine typisch italienische Kammerkantate. Drei Sätze nochmal, also eine Da Capo-Arie, kurzes Rezitativ, noch eine Da Capo-Arie, fertig. Nur eine Vokalstimme, in dem Fall Bass, und Cembalo, kein weiteres Instrument, also auch noch eine klein besetzte Kammerkantate. Kammermäßiger geht's ja gar nicht. Wie schlägt sich Bach in diesem Modell?
Na so, dass zum Beispiel der Cembalist ganz schön auf sein Instrument einschlagen muss. Wir haben einen ersten Satz, also diesen Text, den ich jetzt ja gerade vorgelesen habe, da haben sowohl der Instrumentalist als auch der Sänger doch allerhand zu tun. Also der Cembalist muss überwiegend zweistimmig spielen, ist ganz obligat, also eigenständig. Der Bassist, der lässt seinen ganzen Dampf ab, also das ist wirklich sehr hektische Musik und dann gibt's auch immer mal so akkordische Schläge so mittendrin. Also man merkt einfach, der Vortragende ist nicht gut drauf und lässt jetzt so richtig Dampf ab. Hören wir mal rein.
Das ist also die erste Arie, ja, und dann ist ja das üblich, dass die zweite Arie einen gewissen Kontrast bietet. Ist und, es so?
Na, den hat sie, würde ich mal sagen, vor allem für den Sänger. Also der singt etwas lyrischer, größere Notenwerte. Aber wenn man hier reinhört, hat man den Eindruck, dass eigentlich der Cembalist in einem völlig anderen Stück unterwegs ist. Der präludiert die ganze Zeit da hoch und runter. Natürlich passt es zusammen und es ergibt auch irgendwie einen charmanten Zusammenklang. Aber man könnte hier regelrecht überlegen, ob vielleicht möglicherweise ursprünglich erstmal die eine Stimme da war und dann Bach die andere hinzukomponiert hat. Also vielleicht ist das sogar so eine Art Mix aus einem bereits bestehenden Werk, vielleicht eines italienischen Komponisten, wo Bach sich den Spaß gemacht hat, dann praktisch seine eigene Partie, das wäre dann wahrscheinlich die Cembalo-Partie noch hinzuzukomponieren. Wir haben ja solche Fälle, dass er ja später dann mal aus einem Orgelwerk sein berühmtes Triple-Konzert entwickelt hat. Und es ist einfach wirklich wahnsinnig zu sehen, wie sich hier der Cembalist abmühen muss. Also wirklich hochvirtuos. Wobei, so richtig nützt es nicht. Es kommt irgendwie nicht so richtig, finde ich, zum Tragen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist sehr eigenartige Musik, oder?
Ich finde es auch. Und ich würde sagen, wir hören mal erstmal an und machen dann mal noch eine kleine Abschlussdiskussion dazu. Nemica la sorte e follia se non lascia d'amar. In amore nemica la sorte e follia se non lascia, non lascia d'amar. In amore nemica la sorte e ja, das ist diese zweite Arie und ich muss hier gleich mal meinen Eindruck von dieser gesamten Kantate schildern. Ich finde, es klingt nicht hundertprozentig nach Bach, sondern eher, sagen wir mal, zu 55% nach Bach. Mhm. Der Cembalo-Part in jedem Falle. Aber ich finde, was du schon angedeutet hast, diese Theorie eigentlich ganz gut, dass es vielleicht doch von jemand anders ist, den wir nicht kennen. Und dass Bach sich da irgendwie betätigt hat, da setzen wir mal noch einen drauf.
Das würde auch
so ein bisschen erklären, dann ist ja gar nicht er der Urheber der italienischen Kantate. Oder?
Schöne Idee, dem Bach ist alles zuzutrauen. Wir wissen ja auch, dass er, als er dann in den 1740er Jahren sich das Sabbat Mater von Pergolesi abschreibt, dass er da mal eben, weil er wahrscheinlich die Bratschenstimme von Pergolesi etwas zu dünn fand, eine eigene dazu geschrieben hat. Also theoretisch hätte Bach all dieses Rüstzeug gehabt, um genau eben auch in ein bereits bestehendes Werk eine völlig neue Partie hinein zu komponieren. Und offensichtlich hat er auch Spaß daran gehabt, sich manchmal solche Aufgaben zu stellen. Und vielleicht ist das die Erklärung für das Stück. Irgendwas ist merkwürdig, wobei ich sagen würde, also 55% Bach, ich würde sagen lieber 62, weil es eben dann doch schon erstaunlich ist, wie selbstständig Sänger bzw. Cembalist jeweils sind in diesem Musizierkontext. Und so viel obligat, das setzt natürlich auch schon hohe musikalische Handwerkskunst voraus. Nur ist sie hier manchmal, finde ich, ein bisschen umsonst angewendet. Es kommt nicht so richtig zum Tragen. Also das, was wir bei Bach oft sehen, dass es erlesene kompositorische Mittel sind, aber zugleich sie auch wirklich beim Hören voll die Wirkung entfalten, die Klanglichkeit perfekt ist, die Dimensionierung, die Proportionen, das ist hier alles nicht so richtig vorhanden.
MDR Classic.